Schön, aus dem Urlaub wieder da zu sein und euch wieder ja, zu sehen, zu erleben. Und es ist auch schön, dass wir gemeinsam im Markus-Evangelium weitermachen dürfen. Ihr habt den Text gerade gehört, über den die Predigt heute sein wird. Lasst ihn bitte aufgeschlagen. Wir haben auch Gemeindebibeln hier drüben stehen. Wer die gerne vor sich haben möchte, bitte nehmt euch eine oder winkt, dann kommt vielleicht eine zu euch rüber. Ja, man könnte vielleicht diesen gesamten Abschnitt überschreiben mit dem Titel Herausfordernde Schule für echte Jesus-Nachfolger. Und ich möchte die Predigt in 4 Punkte gliedern und habe auch eine Folie dafür. Und zwar Jünger Lektion 1, nicht Rang, sondern Dienst. Das ist eine kleine Wiederholung, nochmal den Kontext und auch was ihr letzte Woche schon gehört habt, nochmal ganz kurz als Erinnerung. Dann Jünger Lektion 2, nicht Kontrolle und Stolz, sondern Akzeptanz, das sind die Verse 38 bis 41. Jünger Lektion 3, nicht Sünde, sondern opferbereiter, reiner Wandel, Verse 42 bis 48. Und dann eine Zusammenfassung von dem, was Jesus gesagt hat, geprüfte Echtheit und Frieden miteinander, die letzten beiden Verse. Ich möchte auch noch kurz für uns beten, bevor wir beginnen. Herr, wir danken dir für das Wirken deines Geistes, wie du die Hand von Markus, dem Evangelisten, gelenkt hast, uns das aufzuschreiben, Herr Jesus, was du deine Jünger gelehrt hast. Und so bitten wir, dass du jetzt auch uns als deine Jünger lehrst. Und ich bitte dich, Herr, nimm alles weg, was nicht hilfreich und nicht nützlich ist, was nicht deinem Willen entspricht. Aber verstärke du das, was nützlich ist, und wirke du durch deinen Geist an unseren Herzen, auf dass wirklich Veränderung da ist, dass wir etwas sind zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Amen. Ja, erste Jüngerlektion, kleine Wiederholung, auch hilfreich vielleicht für die im Urlaub waren. Nicht Rang, sondern Dienst. Ich möchte noch mal ein bisschen ausholen, weil um unseren verwirrenden Text vielleicht, der dem einen oder anderen komisch vorkommt, etwas besser zu verstehen und auch zu begründen, warum es hier um Jüngerschaft, um Lektionen, um Lehren für Nachfolger geht, hilft es, den gesamten Abschnitt anzuschauen. Und ich möchte aber erst noch mal zu Markus 8 gehen. Wenn ihr mal eine Seite zurückblättert, dann hatten wir dort festgestellt, ein Muster, Markus 8, Vers 31, eine Leidensankündigung von Jesus und dann direkt danach eine Einladung zur Nachfolge und eine Erklärung, was Nachfolge ist. Ja, wenn ihr es vor euch seht, Markus 8, Vers 31, wo Jesus zum allerersten Mal den Jüngern im Klartext sagt, er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ja, Leidensankündigung. Und wenn ihr dann weiterschaut, in Vers 34 steht, und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Dieser auch für uns zentrale Vers erklärt also die Bedingungen der Nachfolge. Und wenn ihr weiterguckt, dann stellt ihr fest, Jesus rechnet uns vor, dass es sich lohnt, in die Nachfolge zu investieren. Warum? Nicht, weil Jesus uns hier und jetzt Schätze oder Anerkennung oder irgendwas versprechen würde. Im Gegenteil. Im Hier und Jetzt gibt es wesentliche Kosten. Aber, und das ist sein Punkt, die Ewigkeit mit Jesus, die Nachfolgern von Jesus geschenkt bekommen, sie ist ein Vielfaches aller Kosten hier wert. Und deshalb investiert, wer smart ist, in die Nachfolge mit Jesus und nicht in das Vergängliche im Hier und Jetzt. So wie der Meister auf dem Weg zur Herrlichkeit leiden musste, so auch seine Nachfolger. Also das ist die Struktur von Markus 8, Leidensankündigung von Jesus und dann Einladung und Bedingungen der Jesus-Nachfolge. Wenn ihr jetzt zurück wieder vorblättert zu Markus 8, dann hatten wir da letzte Woche von der zweiten Leidensankündigung gehört. Dort steht, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also auch hier wieder, Jesus spricht von seinem Weg des Leidens. Und dann, wenn er, als er in Kapernaum ist, in Vers 33, folgen jetzt wieder drei Lektionen, was die Nachfolge angeht. Und ich hoffe, ihr seht dieses ähnliche Muster in Markus 8 und Markus 9. Und diese erste Lektion war, kein Streben nach Rang, sondern Dienst. Ich will nicht alles wiederholen, aber darum ging es in diesen ersten paar Versen, in den Versen 33 bis 37. Darum ging es, dass Nachfolge bedeutet, sich klein zu machen, wie ein Kind und Jesus zu dienen. Und wir wollen gar nicht nochmal genau auf diese Lektion schauen, sondern nur ernst nehmen, lasst uns wie Jünger hören und das ernst nehmen, was in unserem Text heute dran ist. Und damit kommen wir auch schon zu der ersten sozusagen Überschrift für heute, nämlich die Jünger-Lektion 2. Nicht Kontrolle und Stolz, sondern Akzeptanz oder Zusammenarbeit vielleicht. Und dazu wollen wir die Verse 48 bis 41 anschauen. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Jesus reagiert hier auf die Frage von Johannes zu einem Mann, einem Fremden, der im Namen Jesu offenbar, also das heißt unter Berufung auf Jesu Macht und seine Stellung, Dämonen austrieb. Also die Diener Satans, die Handlanger des Teufels, des Feindes Gottes, die Menschen knechten und zerstören wollen. Die hat er ausgetrieben. Und damit hat er ironischerweise genau das gemacht, woran die Jünger in den Versen vorher gescheitert waren, wenn ihr euch erinnert. Ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Jesus hatte nicht ausgereicht. Und jetzt wollten aber Johannes und Co. diesen Mann von seinem Dienst abbringen. Nicht, weil er nicht erfolgreich war. Und auch nicht, weil er Dämonen in einem anderen Namen austreiben wollte, sondern so steht es nämlich in Vers 38. Es war im Namen Jesu. Nein, die Begründung für die Kritik von Johannes finden wir am Ende von Vers 38. Weil er uns nicht nachfolgt. Weil er uns nicht nachfolgt. Nicht, weil er dir, Jesus, nicht nachfolgt, weil er kein Nachfolger von dir ist, sondern weil er uns nicht nachfolgt. Vielleicht nicht unseren Vorstellungen von einem Nachfolger entspricht, weil er womöglich nicht anerkennt, dass wir ja die 12 hier die Chefs sind und dass wir hier den Überblick behalten müssen, wer hier irgendwas macht. Also es ging Johannes und den Jüngern letztlich um Kontrolle. Stolz schätzten sie sich selbst als die wahren und vielleicht einzigen legitimen Jesus-Nachfolger ein. Und vielleicht waren sie neidisch, dass dem Typen offenbar das gelang, woran sie in den Versen vorher gescheitert waren. Aber schauen wir, was Jesus ihnen als Lektion mitgibt, in den Versen 39 und 40. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Jesus erklärt also Folgendes. Wer in seinem Namen und offenbar in seiner Kraft und seinem Namen agiert, wird kaum kurz danach schlecht von ihm reden. Also, oder besser übersetzt, es kam auch in Johannes Lesung vor, ihn nicht schmähen, ihn nicht verleumden, ihn nicht lästern. Jesus erhielt also hier die Ehre und der Dienst war in seinem Namen. Und so Vers 40, wer nicht gegen Jesus in dieser Weise ist und gegen die anderen in seinem Namen, der ist für uns. Zumindest in dem Moment. Er ist nicht der Gegner, auf den sich die Jünger konzentrieren sollten. Was bedeutet es? Vermutlich meint Jesus zum einen, dass es wichtiger ist, sich bewusst zu machen, wer hier der wahre Gegner ist. Nämlich Satan, der Feind Gottes und der Menschen, der Herr der Dämonen. Und Teil von Jesu Mission war, seine Werke zu zerstören. So heißt es in Johannes, 1. Johannes 3, Vers 8. Und dieser Fremde war Teil geworden von Jesu Mission. Aber es ging Jesus in seiner Lehre eigentlich um seine Jünger. Nur weil ein Nachfolger von mir nicht zu euch 12 gehört, nicht Teil eurer Gruppe ist, vielleicht auch nicht in allen Ansichten mit euch übereinstimmt, bedeutet es nicht, dass ihr ihn als Nicht-Nachfolger abstempeln sollt oder behindern sollt, sondern lasst ihn dann gewähren. Egal ob ein großer oder kleiner Dienst, zu Vers 42, in Gottes Augen ist er lohnenswert. Für Nachfolger Jesu soll also in dieser Lektion gelten, nicht Kontrolle und Stolz, sondern demütige Akzeptanz, Annahme des anderen. Sich in dem Bedürfnis, allein die Kontrolle behalten zu wollen, allein der Chef sein zu wollen, zu verleugnen und es zum Kreuz zu bringen, diese Ambition dem Tod preiszugeben. Ja, nicht Kontrolle und Stolz, sondern demütige Akzeptanz. Soweit mal zu den Versen 48 bis 42. Wie können wir diese Lektion für uns vielleicht anwenden? Ich denke, die Lektion heißt nicht, dass wir zwingend in allen Bereichen ganz eng mit allen anderen Christen zusammenarbeiten sollten oder müssten. Ich denke, gerade was den Umgang heute mit übernatürlichen Mächten oder vielleicht auch Heilungen angeht, sollten wir unser Urteilsvermögen nicht aufgeben. Und wir sollten auch allgemein theologisch nicht gleichgültig sein. Also wir dürfen, um es mit Jesu Worten zu sagen, den Splitter vielleicht im Auge des anderen durchaus bemerken. Aber diese Verse können uns helfen, Stolz und vielleicht auch Neid im Auge unseres Herzens als Balken zu erkennen. Andrew Sack und Tim Hjorn, zwei Kommentatoren, schreiben zu dieser Lektion: Theologische Kleinigkeiten sind heute leicht eine Maske für unseren Stolz. Ein Weg, nur uns und unsere und die unsrigen als die einzig wahren Gläubigen anzusehen. Also sehen wir die Worte Jesu als eine Warnung dafür, wie wir mit anderen Gemeinden und christlichen Werken, vielleicht auch hier in Tübingen, umgehen und sie beurteilen. Wie leicht fällt es uns, vielleicht auf andere Gemeinden runterzuschauen, wenn sie nicht so reformiert oder so gesund zu sein scheinen wie wir. Dass wir vielleicht die Wirksamkeit oder den Wert ihrer Arbeit abfällig bewerten. Etwas überspitzt könnten unsere Gedanken vielleicht so sein: In der Gemeinde XY sind viele Leute zum Glauben gekommen und es gab 10 Taufen. Ob das nicht bei einigen doch nur ein oberflächlicher Glaube ist? Oder Bruder XY, dort ist wirklich im Glauben gewachsen. Aber bei den Predigten dort, das kann nicht die Predigt dort in der Gemeinde bewirkt haben. Also tun wir hier vielleicht Buße, wo es notwendig ist. Lassen wir die anderen stehen und behindern wir auch niemand, wenn es sich ganz klar um einen Dienst handelt, der im Namen Jesu in Übereinstimmung mit seiner Mission und auch auf einer soliden biblischen Grundlage geschieht, wie hier der Fall zu sein scheint. Ja, interessant ist, Paulus freut sich im Philipperbrief Kapitel 1 sogar über Menschen, die das wahre Evangelium von Jesus predigen, aber aus komplett falschen Motiven für sich selbst. Und deswegen lass uns vielmehr Gott loben und danken, wenn er auch durch andere Christen wirkt, die ein ernsthaftes Anliegen für das Evangelium haben. Vielleicht gilt diese Lektion aber auch für uns in der Gemeinde untereinander, denn auch hier können Kontrolle und Stolz ein Problem sein. Johannes, Petrus und Jakobus, die drei, die mit auf dem Berg waren, waren bei dieser gescheiterten Dämonenaustreibung in den Versen vorher nicht dabei gewesen. Die übrigen 9 waren gescheitert. Und vielleicht dachten die drei deshalb, uns wäre das nicht passiert. Und aus dieser Überheblichkeit heraus verurteilte Johannes vielleicht nicht nur den Mann in Vers 38, sondern schaute vielleicht auch auf die übrigen 9 Jünger herab. Und vielleicht war genau das der Auslöser für den Streit auf dem Weg in Vers 34. Wer ist eigentlich der Größte? Also Jesu Wort kann uns auch dazu einladen, zu überlegen, wie nehmen wir den Bruder oder die Schwester in der Gemeinde an und vermeiden wir Stolz und zu viel Kontrolle. Augenmaß und Liebe sind hier auf jeden Fall gefragt. Soweit zu den ersten Versen und zur Jüngerlektion 2. Kommen wir nun zu dem Herzstück des Abschnitts, nämlich Jüngerlektion 3, nicht Sünde, sondern opferbereiter, reiner Wandel. Vielleicht habt ihr vorhin beim Zuhören bei diesem Abschnitt schon etwas aufgesessen und euch hat es in den Ohren geklingelt. Und das ist normal, aber auch gut so. Denn wenn Jesus drastische und furchteinflößende Vergleiche wählt, dann um vor beängstigenden Realitäten zu warnen, die uns der Text heute Morgen zumutet. Und wir beantworten damit auch die Frage auf unserem Flyer hier, ist Schuld oder Sünde real und doch überwindbar? Was ist eigentlich Sünde? Was bedeutet Sünde? Sünde ist Bibeldeutsch für Zielverfehlung, für Abkommen von Gottes Weg, für Rebellion gegen Gott, den Schöpfer. Sünde ist damit auch Schuld Gott gegenüber, quasi all die Bußgeldbescheide gegenüber Gott dafür, dass wir Menschen ständig gegen seine wichtigsten Gebote verstoßen, nämlich ihn vor allem anderen und dann auch unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Man muss allerdings, wenn man den Text anschaut, zugeben, dass die Worte Schuld oder Sünde hier im Text genau genommen nicht vorkommen. Im Griechischen steht nämlich in den Versen 43, 45 und 47 nur Anstoß oder Abfall, Sturz oder Stolpern, je nachdem, wie es bei euch übersetzt wurde, das Wort Skandalon, also wo Skandal herkommt. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht im Urlaub in den Bergen war, aber vielleicht hilft uns das Bild von einem Fehltritt neben einem engen Bergpfad, der einen so ganz nah oder sogar halb schon in den Abgrund hineinbringt. Sünde ist ein Fehltritt, ein Abkommen vom perfekten Weg, den Gott sich eigentlich für uns Menschen wünscht. Und deswegen ergänzt die Elberfelder Bibel hier auch Anstoß zur Sünde, also zur Sünde in Klammern. Und es ist hilfreich und korrekt. Ja, wollen wir die Frage auf dem Flyer beantworten und den Abschnitt genauer anschauen. Ich lese euch nochmal ab Vers 42 vor. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ich möchte mit euch ein paar Punkte aus dem Text hervorheben und damit erklären. Und als erstes, Jesus ging von der Hölle als real, als qualvoll und als ewig aus. Dass Jesus die Hölle für real hielt und es nicht nur so ein Versprecher war, sehen wir, dass er dreimal das Wort hier gebraucht. Griechisch Gehenna, ein Begriff, der sich auch in vielen anderen Stellen der Bibel, aber vor allem auch in den anderen Augenzeugenberichten von Matthäus und Lukas wiederfindet, dass Jesus das erklärt hat. Und wir finden dieses Konzept von Hölle auch in anderer Form in der Bibel, als Gericht oder als ewige Verdammnis. Also Hölle ist keine Erfindung der katholischen Kirche oder von bösen Christen. Nein, Jesus, der liebevolle Sohn Gottes, hielt Hölle für eine traurige Realität. Und Jesus meint mit Hölle den ewigen Super-GAU, das Horrorszenario schlechthin. Denn wenn ihr reinschaut in Vers 48, Hölle ist qualvoll, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jesus zitiert hier den Propheten Jesaja und das sprachliche Bild ist hier nicht von einer kleinen, niedlichen Raupe Nimmersatt, sondern von einem Wurm, einer Made, die verfaultes Fleisch eines Menschen frisst. Und nicht von so einem wohligen, angenehmen Feuer im Kamin oder in der Grillschale, sondern ein Feuer, das Schaden zufügt, das verbrennt. Also das Bild von Hölle ist, wie von einem Wurm zerfressen und von Feuer versenkt zu werden. Extrem qualvoll. Und diese Qual hört nicht auf. Sie ist ewig andauernd. Der beschriebene Wurm stirbt nämlich nicht. Und das Feuer erlischt nicht. Ja, dieses Wort für unerlöschlich kennen wir. Asbestos. Feuerfest. Es geht nie von alleine aus und man kann es auch nicht löschen. Stellen wir uns vor, wie schrecklich so ein scheinbar unauslöschliches Feuer ist in seiner Hitze, in seiner Gewalt, in seiner Zerstörungskraft und wie es uns menschliche Ohnmacht verdeutlicht. Das haben wir jetzt gesehen bei den Waldbränden in Spanien und Frankreich. Es macht mir echt wenig Freude, darüber zu reden, aber unser Text verpflichtet mich dazu, zu sagen, Jesus ging von Hölle als real, als qualvoll und als ewig aus. Als zweites, Sünde oder Abfall ist gefährlich, weil sie ultimativ in die Hölle führt, Vers 48. Abfallen vom Weg der Jüngerschaft oder den Weg ohne Jesus zu gehen, das ist der Weg zur Hölle. Was an anderer Stelle erklärt wird, dass Hölle der Ort der letztendlichen ewigen Strafe für die Rebellion gegen Gott ist. Denn jeder Mensch ist von Natur aus zu unrein für einen perfekten Gott und verdient als Rebell die Hölle. Wer jetzt ohne Jesus lebt, steht mit einem Fuß bereits dort. Und nach dem körperlichen Tod folgt dann ein geistlicher Tod, der gleichbedeutend ist mit Hölle. Abfallen von Jesus oder den Weg ohne ihn gehen, auf dem Weg der Sünde zu bleiben, ist also brandgefährlich. Und vor diesem Weg warnt Jesus seine Zuhörer eindringlich. Als drittes, Sünde beeinflusst alle Lebensbereiche und kann auch andere zu Fall bringen. Weil es aufgefallen, Jesus nennt die Hand in Vers 43, den Fuß in Vers 45 und das Auge in Vers 47. Alles Teile des menschlichen Körpers, die offenbar unter der Gefahr stehen, uns zum Absturz zu bringen. Warum diese drei und nicht zum Beispiel unser Mund oder unser Gehirn? Mit Hand meint Jesus vermutlich all unser Handeln, unsere Taten. Mit Fuß unseren Wandel, unseren Lebenswandel, unseren Weg, unser Verhalten, unsere Entscheidungen, unsere Lebensrichtung, in die wir gehen. Und mit dem Auge das, wo wir hinschauen. Unsere Wünsche, unsere Begierden, unsere Ambitionen. Erinnern wir uns, in Markus 7 hatte Jesus erklärt, was aus dem Menschen herauskommt, das heißt aus seinem Herzen, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Sünde, die er dann aufzählt. Seitdem der Mensch im Sündenfall also gegen Gott rebelliert hat, ist zwar nicht alles an uns so schlecht, wie es sein könnte. Und jeder Mensch und auch sein Körper sind als ein Abbild, selbst wenn es entstellt ist, von Gott kostbar. Aber jeder Bereich von uns ist von Geburt an mit der tödlichen Sünde infiziert. Letztlich sagt Jesus also, sei dir der vielfältigen Gefahren aus deinem Herzen bewusst. Tu alles dafür, dass die Begierden deines Herzens nicht irgendwo zur Sünde werden, womöglich immer die gleiche Sünde, weil unaufgehaltene Sünde die Hölle nach sich zieht. Für dich und so Vers 42 womöglich auch andere, die deine Sünde zu Fall bringen könnte. Als Beispiel nennt Jesus hier ein Kind, unerfahren, vulnerabel würde man heute sagen, umso mehr für sündhaftes Verhalten prägbar. Aber, und das ist ganz wichtig, als Gegensatz zu diesen dramatischen und beängstigenden Bildern der Hölle, betont Jesus in dem Abschnitt auch eines. Sein Weg der Nachfolge führt zum ewigen Leben. Nachfolger Jesu sind wie Pilger auf dem Weg zum ewigen Leben, so sagt er in Vers 43 und Vers 45, und in das sichtbare Reich Gottes, so Vers 47. Ewiges Leben, Reich Gottes, beides ist der ein und derselbe Weg, der Weg in die Ewigkeit mit ihm. Und von dem warnt Jesus, soll keiner seiner Nachfolger abkommen. Im ewigen Leben anzukommen ist so kostbar, dass es sich deswegen selbst dann gelohnt hat, wenn man unterwegs eine Hand, einen Fuß oder ein Auge verloren haben sollte, nur um auf diesem Weg zu bleiben. Und es ist wie ein Nachklang von Markus 8, Vers 35 bis 38. Dieses zukünftige Leben ist kostbarer als selbst die kostbarsten Körperteile, die wir haben. Und genau deshalb gilt, und das ist die letzte Beobachtung hier am Text, um auf dem Weg der Nachfolge zu bleiben, sind starke Maßnahmen notwendig. Deshalb und nur deshalb, weil eine ewige, kostbare Zukunft auf dem Spiel steht, ist es sinnvoll und notwendig, das zu opfern, was uns davon abbringen könnte. Jesus sagt, es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder zwei Füßen oder zwei Augen in die Hölle zu kommen, also vollständig körperlich, aber dann doch ins unauslöschliche Feuer. Es ist besser, alles andere aufzugeben, als vom Weg der Jünger abzukommen, wie John Bunyan auch in seinem Buch Die Pilgerreise ganz anschaulich immer wieder beschreibt. Was immer einen Nachfolger im Leben dazu verleitet, Gott untreu zu sein, muss umgehend und unentschlossen entfernt werden, so wie ein Chirurg ein infiziertes Bein amputiert, um das Leben eines Menschen zu retten, so ein Kommentator. Ja, das waren jetzt viele Informationen, die vielleicht auch sehr beunruhigen und das zu Recht, denn es geht hier um ewiges Leben und ewigen Tod. Aber auch wenn es nicht so schön ist, über die Hölle zu reden, dann müssen wir anerkennen, dass es eigentlich so einen Ort geben muss, wenn Gott ein ernstzunehmender Gott sein soll, der wirklich gerecht ist. Oder sollte etwa bei Hitler, Epstein und Co. einfach sagen, Schwamm drüber. Für die wirklich Bösen schreit unser Sinn nach Gerechtigkeit sogar nach einer Hölle. Nur unterschätzen wir selbst eben die Schwere unserer eigenen Rebellion und dass auch wir alle sie verdient haben. Aber, so fragt Gott selbst, und es heißt hier, ich, Gott der Herr, frage euch in Hesekiel 18, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und lebt. Weil Gott sich nämlich nicht über das Schicksal von Menschen in der Hölle freut, haben er und sein Sohn Jesus einen Weg gefunden, allen seinen Nachfolgern dieses Schicksal zu ersparen und trotzdem gerecht zu bleiben. Und wenn ihr nochmal in die Verse 30 und 31 schaut, dann seht ihr, diese zweite Leidensankündigung ist deshalb eine frohe Botschaft. Und ich ergänze in diesen Versen mal, was die Bibel an anderen Stellen noch hinzufügt. Der Sohn des Menschen wird überliefert in die Hände von Menschen, obwohl er selbst Gottes Gebote perfekt gehalten hat. Und sie werden ihn töten an einem Kreuz, stellvertretend für seine Nachfolger. Und so wird er die Strafe Gottes, das Gericht, das sie verdient haben, als Sünder am eigenen Körper erleiden. Und so der Text weiter. Und nachdem er getötet worden ist, also dieser Preis bezahlt ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Als Zeichen kann man ergänzen, dass dieses Opfer Gott wohlgefällig war, ein für allemal ausreicht und er seinen Nachfolgern ewiges Leben schenken würde. Ja, dieser Tausch, dieses Geschenk der Vergebung des ewigen Lebens aus reiner Gnade durch Jesus, angenommen im Glauben an ihn, das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht der ganzen Bibel, des ganzen Markus-Evangeliums. Das ist der Weg der Rettung, auf dem Jesus' Nachfolger durch sein Eingreifen sein dürfen. Wenn wir also fragen, ist Schuld oder Sünde real und doch überwindbar, dann stellen wir fest, aus eigener Kraft ist sie unüberwindbar. Aber Jesus hat sie überwunden und er kann Sündenvergebung und Rettung schenken. Und das anzunehmen, ist die erste Anwendung unserer dritten Lektion. Wenn du nämlich noch kein Nachfolger von Jesus bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, du noch nicht wiedergeboren bist oder ihm folgst, dann möchte ich dich einladen, ihn und diesen Weg der Rettung anzunehmen. Gottes Warnung ernst zu nehmen. Wie ein Kind auf die Warnung des Vaters hört. Geh nicht bei Rot über die Straße, damit du sicher nach Hause gelangst. Gott will nämlich, so heißt es in 1. Timotheus 2, Vers 4, er will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die Wahrheit erkennen. Mühlsteine, Amputationen, ewiges Feuer und ewiges Leben, vielleicht ist es verwirrend und hat dich erstmal durcheinander gebracht, verwundert oder auch empört. Aber ich möchte dich einladen, nimm diese Warnung und auch die Einladung ernst. Und wenn du verwirrt bist, dann verschwinde trotzdem nicht gleich, sondern schreib deine Fragen und auch deine Kritikpunkte auf und lass uns darüber noch ganz unverbindlich später etwas bei einem Kaffee oder einem Tee weiterreden. Aber was könnte eine Anwendung auch für uns Jesus-Nachfolger sein? Für mich wäre die erste Anwendung ab zum Kreuz, ab zu seinem Kreuz. Nachfolger von Jesus sind dann, wenn sie dieses Geschenk angenommen haben, aufgerufen, nicht mehr wie Rebellen und Sünder zu leben, Sünde keinen Raum in ihrem Leben zu geben und wo notwendig drastische Maßnahmen zu ergreifen. Jesus hat durch den Heiligen Geist nämlich etwas Grundsätzliches an unserem Herzen verändert. Wir müssen nicht mehr sündigen. Unser Wille ist nun in der Lage, Nein zu sagen zur Sünde. Und mit seiner Kraft und im Glauben an ihn ist Widerstehen möglich. Ich will aber nicht behaupten, dass uns das perfekt gelingen wird. Mir selbst hat dieses Bibelwort das vielfach in der letzten Woche vor Augen geführt. Aber vor allem eins können wir immer wieder machen, mit unserem Versagen zu Jesus kommen und Buße tun. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. So verspricht uns 1. Johannes 1, Vers 9. Sein Kreuz, wie wir es in den Versen 30 und 31 gesehen hatten, hat für alle Schuld schon bezahlt. Wir dürfen deshalb immer wieder kommen, ohne dass Jesus je müde würde oder die Geduld mit uns verlieren würde. Er hat versprochen, mit den Seinen zum Ziel zu kommen. Und deshalb kommt in unserem Text hilfreicherweise diese Leidensankündigung, die Erinnerung an das Evangelium auch vor der Jüngerschule. Und deshalb ist unser erster Weg immer zu seinem Kreuz, zum Bewusstmachen seines Werkes, zum Bewusstmachen seiner Kraft in uns, seiner Fürbitte für uns, seiner Schönheit, die mehr und mehr auch die Begierden nach sündhaften Dingen ersetzen kann. Oft stellen wir fest, vielleicht, wenn wir ehrlich sind, wir lieben die Sünde noch zu sehr. Oder wir sehen nur auf diese Welt. Wenn wir vor allem auf das Hier und Jetzt schauen, dann scheint es uns wirklich verrückt, so weit zu gehen, dass wir etwas Kostbares für Jesus opfern würden, oder? Warum Sünde bekämpfen? Warum mir irgendetwas vorenthalten, wenn es nur diese Welt gibt? YOLO. You only live once. Diese Lüge, die uns ständig umgibt, kommt uns allen, glaube ich, bekannt vor. Aber erinnern wir uns, so wie in Kapitel 8 sagt Jesus, die zukünftige Welt ist so viel mehr wert. Und für sie, ja für ihn zu sehen, lohnt es sich, das aufzugeben, das zu opfern, was nicht zu ihm passt. Aber wenn wir zum Kreuz kommen, dann kommen wir auch mit der Bitte um Veränderung. Denn nach der Leidensankündigung ruft Jesus seinen Nachfolger in Markus 8 und wie wir hier gesehen haben, Markus 9 zur Nachfolge und deshalb zum eigenen Kreuz. Nach der Anwendung 1 ab zu seinem Kreuz lade ich euch ein, als Anwendung 2 ab zu unserem Kreuz zu gehen. Als seine Nachfolger sollen wir offenbar immer wieder uns selbst verleugnen, der alten Natur der Sünde immer wieder die Stirn bieten, sie ans Kreuz nageln. Oder wie unser Text sagt, das Entfernen, das Jesus opfern, was eigentlich nur noch dem alten Weg in die Hölle entspricht. Aber wie? Fragst du vielleicht zu Recht. Aber wie? Ich denke, unser Text lädt uns vor allem dazu ein, zu prüfen, wie ernst nehmen wir Sünde? Sind wir bereit, Dinge zu opfern, die uns zur Sünde führen, vor allem da, wo es immer wieder die gleichen Dinge sind, die vielleicht schon zu Gewohnheiten geworden sind? Dazu ein paar Beispiele von Geschwistern, die ich und die wir über die Jahre mitbekommen haben. Einer wurde sein Smartphone los, auch wenn er von manchen dafür belächelt wurde, weil er gemerkt hat, dass es ihn dazu verleitet, mit den Fingern seiner Hand innerhalb von Sekunden zu schmutzigen Webseiten zu tappen. Sie ging mit einem bestimmten Barbetrag nur noch shoppen, weil sie mit der EC-Karte zu viel Geld für unwichtige Dinge ausgab. Er opferte 20 Euro im Monat und etwas Zeit, nicht für das größere Streaming-Paket, sondern für Victory Shield, eine Software, die ihm dabei hilft, seine Augen von schmutzigen Bildern abzugewöhnen, und für eine Zweierschaft, um clean zu bleiben. Sie merkte, dass sie nach einem Glas Wein mit Freunden ihre Zunge nicht mehr unter Kontrolle hatte und vertrauliche Dinge preisgab. So trank sie Alkohol nur noch zu Hause mit dem Ehemann und blieb auswärts bei Johannisbeerschorle oder maximal einem Radler. Er merkte, dass eine voreheliche Kennenlernbeziehung mit Treffen abends im eigenen Zimmer zu schnell drohte, intim zu werden. Und er gab etwas Vertrautheit und Nähe auf, verlegte die Kennenlerntreffen auf öffentliche Orte und machte einen guten Freund zum Rechenschaftspartner. Sie legte sich wieder einen herkömmlichen Wecker zu, weil das Smartphone auf dem Nachttisch die wenige Zeit, die sie für Gebet oder Bibellesen hatte, meist vollständig aufsaugte. Er nahm als Selbstständiger Einbußen im Lebensstandard in Kauf und arbeitete weniger, um sonntags regelmäßiger unter das Wort und in die Gemeinschaft mit Geschwistern kommen zu können. Er wurde für mehr Verbindlichkeit Mitglied in der Gemeinde. Ein Paar vertraute ihre regelmäßigen Streitigkeiten in der Ehe einem Pastor an, der sie dann begleitete. Jesus gibt keine konkreten Regeln. Und das sind wirklich nur Beispiele, die hoffentlich nützlich sind. Aber Jesus sagt vor allem, du, wenn deine Hand, dein Fuß, dein Auge dich zu Fall bringt. Und deswegen ist meine Einladung und meine Anwendung vor allem, bitte nimm dir heute Abend, nimm dir am Lauf der Woche in deiner stillen Zeit die Zeit, um dir über diesen Text nochmal nachzusinnen und Gott zu bitten, dir durch sein Wort und seinen Geist zu zeigen, wann gegebenenfalls deine Hand oder dein Auge immer wieder zur Sünde führt und wo er operieren muss. Wenn scheinbar allenfalls die Entfernung eines etwas zu langen Fingernagels oder nur eine ganz kleine querstehende Wimper dir auffällt, dann lade ich dich ein, frag bitte gerne auch nochmal ein Familienmitglied oder einen engen Freund für eine Zweitmeinung. Besonders als Eltern, Kinderstunde-Mitarbeiter, Vorgesetzte, aber auch älteste Prediger und Leiter in der Gemeinde sind wir besonders gefragt, denn wir hatten gesehen, Sünde kann auch andere zu Fall bringen. Die Kinderstunde-Mitarbeiterin, deren voreheliche Beziehung zu weit geht, verleitet womöglich Kinder und Jugendliche unter ihrer Obhut dazu, auch intime Freundschaften zu führen, bevor sie erst innerhalb der Ehe dran sind. Verletzende Worte oder ein rauer Austausch in der Familie verleitet Geschwister in der Gemeinde oder vielleicht auch jüngere Geschwister zu Hause, die das alles mitbekommen, Wutausbrüche und fiese Worte auch in ihrem Leben als scheinbar okay zu akzeptieren. Zwei Kommentatoren schreiben, und ich fand es unheimlich hilfreich, wenn andere Christen sehen, dass ich zögere, mir die Hand abzuhacken, werden sie zögern, ihre Hand abzuhacken. Beide werden Kompromisse eingehen und Verantwortung tragen. Sünde bringt nicht nur uns als Einzelne in Gefahr, sondern gefährdet auch andere Christen. Ganz alleine die notwendigen Eingriffe zu vollziehen, fällt uns oft sehr schwer. Wir brauchen Gottes Hilfe. Nur durch ihn ist Veränderung möglich. Aber wir dürfen uns auch Hilfe suchen. Wo nötig, vielleicht bei eurem Ehepartner, bei guten Freunden, bei lieben Geschwistern oder auch in einer Zweierschaft. Oder vertraut euch auch uns Ältesten an. Lasst euch von uns helfen. Das ist eigentlich unser Job auch. Und wir können solche Baustellen auch vor anderen, auch vor unseren Ehefrauen, für uns behalten. Wir können für euch beten. Wir können euch begleiten. machen wir uns eins bewusst. Wir sind alle ein wandelndes Krankenhaus. Ihr seht vor euch einen mehrfach Amputierten und einen zigfach Einäugigen. Und deswegen lade ich euch ein, machen wir uns nichts vor, reden wir auch über Sünde und helfen wir einander. Jesus fasst seine drei Lektionen in den Versen 49 bis 50 nochmal zusammen. Und damit möchte ich auch enden, ohne alle Details betrachten zu können. Ihr dürft gerne danach auch noch mich fragen. Aber Jesus macht eine Zusammenfassung. Und man könnte es überschreiben mit dem Titel Geprüfte Echtheit und Frieden miteinander. Ja, diese geprüfte Echtheit, dass jemand wirklich Nachfolger ist, dass jemand auf dem Weg echter Jüngerschaft ist, davon redet Jesus in Vers 50. Er spricht davon Salz. Wir benutzen Salz täglich. Es ist sinnvoll für Würze und früher vor allem auch, um Lebensmittel vor dem Verfall zu schützen. Aber das funktioniert nur, wenn es wirklich Salz ist. Natriumchlorid. Nicht irgendein weißes Pulver, das nur so wie Salz aussieht. Und deshalb fragt Jesus zu Recht auch in Vers 50, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen oder womit wollt ihr dieses Nicht-Salz wieder zu Salz machen? Das funktioniert nicht. Entweder ist das Salz echt oder es ist kein Salz. Wenn Jesus dann weiter sagt, habt Salz in euch, dann meint er damit, seid echte Jünger. Seid Jünger, seid Nachfolger, die sich selbst verleugnen, die ihr Kreuz auf sich nehmen, die sich lieber von allem anderen trennen und es unter Schmerzen abtrennen, als mir untreu zu werden, als mich zu verlassen. Und die Frage nach Echtheit wird besonders dann zu Trage, oder die Echtheit wird besonders dann zu Trage treten, wenn Prüfungen kommen. So Vers 49, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. So wie in 3. Mose 2, Vers 13 das Aufstreuen von Salz notwendig war, um ein Opfer, ein Brandopfer für Gott wohlgefällig zu machen und ein Ausdruck vom Festhalten an Gottes Versprechen war, am Festhalten an seinen Zusagen, so soll das Opfer der Nachfolge mit Salz gesalzen sein. Es soll geprüft und es soll Gott wohlgefällig sein. Und das passt, denn Feuer tritt an anderen Bibelstellen auch als Bild für Verfolgung und für Prüfungen auf. 1. Petrus 1, Vers 7, 1. Petrus 4, Vers 12, 1. Korinther 3 und wir hatten es auch im Jakobusbrief gesehen. Anfechtungen können die Echtheit der Nachfolge zeigen. Manche Ausleger sehen aber das Feuer hier auch als Bild für den Heiligen Geist. Und es würde auch passen. Dann wäre nämlich für jeden Jünger Jesu das Salz des Bundes das göttliche Feuer. Der Heilige Geist, der das Opfer reinigt, bewahrt, vollzieht, als Alternative zum Feuer der Hölle das verzehrt. Wenn wir alles nun verbinden, dann bedeuten unsere Lektionen vielleicht Folgendes. Jesus ermahnt seine Nachfolger, dass diese drei Lektionen in ihrem Leben sichtbar werden sollen und sie sich als echte Jünger erweisen. Durch und unter Prüfungen, aber auch durch, vor allem durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch Gottes Treue. Und so wie die Sünde einen selbst und auch andere zerstört, so würde im Gegensatz echte Jüngerschaft und auch dann Frieden in der Gemeinschaft der Jünger hervorbringen und den Streit den Boden entziehen. Und deshalb schließt Jesus hier diesen Abschnitt auch ab mit, habt Frieden miteinander. Und es macht auch vollkommen Sinn, denn Frieden ist quasi auch ein Gegenteil von Stolz, der uns gegeneinander geraten lässt, als konfliktträchtige Kontrollsucht oder das Gegenteil von zerstörerischer Sünde, die auch vielleicht andere verleitet. Aber wenn wir den Frieden suchen, das heißt, wenn wir Konflikte befrieden oder Frieden halten, dann erfordert das wahrscheinlich und ist auch die Frucht davon, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz aufzunehmen ein gewisses Opfer. Dass das auch in unserem Leben wahr werden kann, dass wir auf dem Weg der Nachfolge zu einem immer wohlgefälligeren Opfer bleiben werden, wie Paulus es in Römer 12, Vers 1 beschreibt. Dafür möchte ich noch zum Schluss für uns beten. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir lesen in deinem Wort in Römer 12, Vers 1, weil du uns solches Erbarmen geschenkt hast. Deshalb ermahnt uns dein Wort, dass auch wir uns mit Leib und Leben dir als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellen. Denn, so heißt es weiter, an solchen Opfern hast du Freude. Und genau das ist unser wahrer Gottesdienst. Hilf, dass wir uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, wie es weiter heißt, sondern erneuere du die Art und Weise, wie wir denken, und gestalte sie um. Herr, das bitten wir für uns, dass du durch deinen Geist das in uns wirkst. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du alle, die noch keine Nachfolger sind, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit über dich kommen und so zur Rettung. Das bitten wir, dass du es wirkst in deiner Kraft, zu deiner Zeit und zu deiner Ehre. Amen.